War das vorhin so mühsam angepasst? Brillenträger, Maskenträger, ich bin da irgendwie. Ja, einmal verhängt sich da was hinterm Brillenbügel und ja, das war ja eben zu sehen, gell? Ja, es muss was Unsichtbares geben, hat der Johannes seinen Freund sagen hören. Ja, das glauben wir auch. Und diesen Gott, den beten wir an und ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese Versammlung hier haben, dass wir dein Wort immer wieder bewegen können. Und so wollen wir auf dich hören, auf den Geist in uns. Lieber Heiliger Geist, du regst uns, unseren Geist an, richtig zu hören und Dinge umzusetzen. Und das wollen wir auch tun. Und die Anleitung, die finden wir in dem, was wir als die Heilige Schrift nennen. Da können wir immer wieder nachlesen, ob es denn noch wirklich so ist. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Jo, jetzt haben wir da so eine kleine Präsentation. Da gehen wir mal auf die erste Seite. Der Kilimandscharo ist ein schneebedeckter Berg von 6700 Metern Höhe und soll der höchste Berg Afrikas sein. Sein westlicher Gipfel heißt Masai Ngaye Ngayi, das Haus Gottes. Nahe am westlichen Gipfel liegt der ausgedorrte und gefrorene Kadaver eines Leoparden. Niemand kann sagen, was der Leopard in dieser Höhe gesucht hat. So fängt der Roman Schnee auf dem Kilimandscharo an von Ernest Hemingway. Komischer Anfang. Fand ich beim Hebräerbrief auch. Der Briefschreiber fängt nicht an mit liebe Tante Elfriede, so wie wir das heute schreiben würden. Oder wenn wir jetzt den Römerbrief oder die anderen Briefe von Paulus lesen, mit einer Einleitung, sondern er sagt, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Und das sollte eigentlich schon genügen. Dachte ihm also. Dem Briefschreiber vom Hebräerbrief ging es da aber noch um mehr. Anscheinend war das nötig und dann haben wir das heute immer noch nötig, weil 12 Kapitel lang geht es um viele Gesichtspunkte eigentlich desselben Themas, beziehungsweise es geht um dieselbe Person, um Jesus. Das sind alles die Sachen, die wir schon gehört haben vom Hebräerbrief. Dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er höher als die Engel ist und dass Jesus unser hoher Priester ist. Das kommt da zweimal drin vor, ist kein Fehler. Das ist tatsächlich so, dass der Briefschreiber das ganz besonders nochmal betont. Jesus ist unser hoher Priester. Also nicht die alte levitische Ordnung, sondern ja, jetzt die christliche Ordnung. Christus wird mit Melchisedek verglichen, also dem, wo Abraham den Zehnten dargebracht hat von seinem Beutezug, als er den Lot befreit hat. Dann wird das Opfer von Christus nochmal ganz besonders herausgestellt, dass es ein für alle Mal genug ist, dass Christus durch sein Blut uns erlöst hat. Man vergleicht es mit der Stiftshütte, das hat der Andreas dann vorgetragen, mit den Bildern, wie das so aussieht. Wenn man so liest, dann denkt man, das ist ganz gewaltig, aber die Stiftshütte, das war eigentlich mehr so ein Camping-Heiligtum, relativ kompakt zum Mitnehmen. In der Wüste halt und alles hatte seine Bedeutung und das hat der Andreas ja schön erklärt. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Und damit hat er die Hebräer, also die Menschen angesprochen, die aus dem Volk Israel sind. Nun war es ja so, dass seinerzeit auch die Kultur eine griechische war. Und die Griechen, die haben schon immer nach diesem Unsichtbaren, nach dem Verborgenen geschaut. Das war bei denen so drin und deswegen gibt es dann auch diese Betonung von diesem, was wir nicht sehen mit unseren normalen Augen. Was ist der Glaube? Da wird definiert, was Glaube ist. Wenn man also jetzt in der Firma sagt, ja, ich glaube, das verhält sich so und so, ja, der Glaube ist nicht Wissen. Kriegt man dann zu hören, aber die Definition von Glaube, die finden wir im 11. Kapitel. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen. Dann hatten wir noch dass die Zurechtweisung von Gott ein Zeichen seiner Liebe ist. Diese Schläge, die wir dann gelegentlich einstecken, die uns dann nicht so gefallen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir seine Kinder sind. Muss man vielleicht auch verstehen, wie die Griechen seiner Zeit waren. Da gab es dann die Pädagogen und deren Mittel war durchaus auch der Stock. Und wir sollen halt immer bereit sein, auf Gott zu hören. Und jetzt im 13. Kapitel findet ihr noch ein paar abschließende Worte. Und alles davor, das war, um Jesus in den verschiedenen Facetten zu zeigen. Das, was gewesen ist durch die levitische Ordnung, was die Juden befolgen müssen, und wo man erkennt, bei den 10 Geboten spätestens, beim 10., ich kann es gar nicht schaffen. Da steht, du sollst nicht begehren. Das ist so dieser Wilson-Effekt. Ich will so ein Teil irgendwie. Ich will was, was der andere hat. Da ist jeder schon mal irgendwo gescheitert. Der eine schon im Buddelkasten, weil es die rote Schippe das andere Kind hatte. Der andere erst, als dann einer mit dem Opel, weiß ich nicht, was vorgefahren ist. Aber das kennt jeder. Und spätestens da wird mir dann klar, ich kann es ja gar nicht schaffen. Und Jesus ist der, der es für mich getan hat. Jo, jetzt kommen diese abschließenden Worte, nochmal ganz praktische Sachen. Das sind die Wegweisungen für den Glauben. So könnte man das überschreiben. Die abschließenden Worte, die der Briefschreiber des Hebräerbriefes für seine Briefempfänger findet. Da heißt es denn, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Lesen wir auch an anderen Stellen. Das ist zum Beispiel dem Johannesen immer ein Anliegen. An eurer Liebe soll die Welt erkennen. Oder der Petrus, der schreibt es auch in seinem ersten Brief. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Das ist eine Aufforderung, der soll mal nachkommen. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Da bezieht er sich dann auf Abraham, wo die 3 Männer ihn besucht haben und diverse andere Sachen. Jetzt fällt mir gerade auf, das Fettgedruckte, das kommt gar nicht so schön rüber. Tja, na gut, das ist das Hellweiße. Das Dunkelweiße sind dann die Sachen, die nicht so hervorhebenswert fand. Ja, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Das ist bei mir hier fettgedruckt und sollte da auch etwas hervorgehoben sein. Da geht es darum, das gemeinsame Mittagessen, das ist zum Beispiel eine von den Sachen, die wir hier gehabt haben in der Gemeinde, die ich auch durchaus schmerzlich vermisse. Diese Möglichkeit, Gastfreundschaft zu zeigen, wenn einer hier zu Besuch kommt, dass er sich unten mit zusetzen kann. Geht jetzt im Moment nicht. Aber wir dürfen einander ja wieder besuchen und diese Gastfreundschaft im Orient ganz wichtig, aber generell wichtig. Und dann geht es noch weiter. Wir sollen also an die denken, die jetzt in Bedrängnissen sind. Und das habe ich jetzt auch ein bisschen hervorgehoben, nämlich das Leid derer, die misshandelt werden. Da soll man uns dieses Leid teilen, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Dafür gibt es sogar eine Organisation, Open Doors, die uns immer wieder daran erinnert, wie Menschen leiden, wie Menschen verfolgt werden. Das war damals schon so, das ist heute nicht anders. Und es wird wahrscheinlich nicht besser. Aber dieses Füreinander einstehen, dieses Ich teile deinen Schmerz, ich versuche mich da hineinzuversetzen. Ob das denn immer so gelingt, ist eine ganz andere Frage. Aber ich will es wenigstens versuchen. Das ist dem Briefeschreiber wichtig. Dann allgemeingültige Sachen. Das war damals schon ein Verfall der Sitten, ist es heute schwierig. Haltet die Ehe, das heißt aber auch die Hochzeit an der Stelle, in Ehren und bleibt einander treu. Ist dem Schreiber wichtig. Es ist ganz offensichtlich immer wieder ein Problem. Und der Hiob, der schreibt nicht umsonst: Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich eine Jungfrau nicht begehrenswert oder begehrlich anschaue. So ähnlich heißt es da. Eine Sache, die offensichtlich auch schon immer schwierig war: Hängt euer Herz nicht ans Geld. Da geht es dann auch um das 10. Gebot auch ein Stück weit. Ich will nicht das begehren, was der andere hat. Dass wir uns mit dem genügen, was wir haben, dass wir damit auskommen. Ich denke, Gott will uns wirklich ein Auskommen geben. Nicht, dass wir immer irgendwo am Hungertuch nagen, aber dass wir so viel haben, wie wir wirklich brauchen. Und was darüber hinausgeht, ja, das ist natürlich schön, wenn ich dann die Möglichkeit habe, auch andere zu unterstützen. Ich stelle mir das so vor: Du hast die Möglichkeit, eine andere Aufgabe zu übernehmen in deiner Firma. Das sind dann 1.000 Euro mehr. Und Gott sagt zu dir, und ich möchte, dass du in die Gemeinde davon 200 Euro. Dann fängst du an zu rechnen. Gut, also von den 1.000 Euro nach Abzug von Steuern und dies und das, da bleiben ja 600 übrig und dann nochmal 200 weg, so sind es ja eigentlich bloß noch 400. Und dann kommt die kleine Stimme, die dich erinnert: Ja, dann hast du aber immer noch 400 Euro mehr als vorher. Ist dann die Frage, ob ich an der Stelle dann treu bin. Hängt euer Herz nicht ans Geld. Ich weiß nicht, ob die Silke da nochmal drüber predigen wird, über Geld und Finanzen und wie man so umgeht und alles. Das ist, wie gesagt, eins der Punkte auch, die Jesus auch schon wichtig waren, dass wir mit unseren Möglichkeiten, eben den finanziellen, die wir haben, vernünftig umgehen. Ja, und dann kommt noch was: Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Das ist einmal der Thomas jetzt unten, der bei den Kindern ist. Das ist der erste Lehrer für die Kinder unten. Die Kinder werden sich vielleicht daran erinnern, wie der Thomas ihnen das erzählt hat, das Evangelium. Vielleicht, wie es auf dem Camp gewesen ist. Ihr seid da die Lehrer gewesen, die Vorbilder, und an die sich die Kinder denn erinnern. Erinnern wir uns an unsere Lehrer? Ich muss da manchmal überlegen, wer waren denn so meine Lehrer? Und wie haben sie mich unterwiesen? Wichtig ist dabei eben zu beobachten, wie wird denn dieser Lehrer seinen Lebensweg gehen? Und der Lebensweg, der spricht viel lauter als das, was wir in der Kinderstunde mitteilen, viel lauter als das, was hier gepredigt ist. Also erinnern wir uns an unsere Lehrer, und wenn wir uns gut erinnern, jo, dann haben wir auch ein Vorbild, vielleicht können wir dem nacheifern. Dann kommt so ein Satz mittendrin: Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Vergessen mal selber. Manchmal, also ich muss mich da immer wieder dran erinnern: Gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, und nicht der Gott von gestern, vorgestern und vor Ewigkeiten, sondern in Ewigkeiten, er ist derselbe. Die Regeln, die wir so lesen, das, was da alles in den 12 Kapiteln zuvor war, was dann alles sehr deutlich beschrieben wurde, das hat alles noch seine Gültigkeit, aber in Jesus hat seine Erfüllung gefunden. Und Jesus, der Christus, der ist es, der alles vollbracht hat. Offensichtlich ist es so, dass dann auch in der alten Kirche das so war, dass bestimmte Regeln einzuhalten waren, damit man eben heiliger ist. Da gab es verschiedene Strömungen, auch die gibt es heute. Der eine ist heiliger als der andere. Das ist alles falsch. Weil wer ist denn der, der in mir lebt? Das ist der Vollkommene. Es ist Jesus selbst. Das, was ich selber an Unfug anstelle, das bin ich. Das ist das, was im Römerbrief drin war. Ich, elender Mensch, was die Andrea vorhin vorgelesen hat. Also Vorschriften durch Speisen helfen nicht. Wenn man älter wird, ist es hilfreich, wenn man kein Schweinefleisch isst. Als Mann ist man anfällig für Gicht. Da muss man aufpassen. Das ist aber jetzt nichts, was mit Speiseregeln zu tun hat, sondern einfach mit gesunder Ernährung. Also es sind nicht die Regeln, die uns helfen, sondern es ist Jesus selbst. Betont er hier nochmal, also wenn da irgendwelche Bestimmungen sind, haltet euch an den, der alles vollbracht hat. Eine Sache, die ist ganz interessant, wenn wir jetzt diese 12 Kapitel zuvor als Vortrag hätten, der würde etwa anderthalb, ein Dreiviertel Stunde dauern mit den ganzen Erklärungen und den Bildern, vielleicht knapp 2 Stunden. Und dann würden wir an der Stelle jetzt nämlich unruhig werden, weil, oh weia, jetzt fängt er wieder an, wir haben einen Altar, von dem die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. Jetzt fängt er wieder an mit dem Ganzen. Nein, er erinnert an der Stelle eigentlich bloß, was ich da zuvor geschrieben habe. Schaut euch das nochmal an. Und wichtig dabei ist, dass Jesus außerhalb der Stadttore gelitten hat, um sein Volk durch sein Blut zu retten und zu heiligen. Und dann heißt es, lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen. Ich habe überlegt, was ist dieses Hinausgehen? Ist das jetzt die Tradition, in der ich mich wohlfühle? So wie der Tempel seiner Zeit ja in Jerusalem war und die sind vor der Stadt ist das Geschehen, dass Jesus alle erlöst hat? Muss ich aus meinen Traditionen vielleicht auch mal rausgehen? Muss ich rausgehen aus meinem alten Leben? Mit Sicherheit. Es ist vielleicht eine Antwort, die jeder ein bisschen unterschiedlich geben würde. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen, vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Dieses Hinausgehen kann für jeden so ein bisschen anders sein, aber auf jeden Fall so, dass man sich von Altem abwendet. Ein Satz, der gerne missbraucht wurde, vor allen Dingen in Amerika. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Das war eine Begründung, die Leute zu versklaven. Das war eine Möglichkeit zu sagen, naja, jetzt leidest du hier, aber nachher im Himmel. Ne? Eigentlich ist es eine Ermutigung, dass wenn man sagt, Mensch, also irgendwie ist es doch schwierig, dieses Leben, bei aller Hilfe, die mir ja Gott anbietet. Der Tobi hat es in seinem Lied ja ganz wunderbar beschrieben. Ich suche Licht und habe es dann irgendwie noch nie so gefunden und ich suche eigentlich Schutz und finde Schmutz, diese ganzen Sachen. Ja. Dass wenn man erstmal Jesus gefunden hat, dass es wirklich dieses Licht ist, dem ich nachgehen kann und bei allen Schwierigkeiten, die dieses Leben so mit sich bringt, es was Besseres nachher im Himmel gibt. Im Vers 15 habe ich durch Jesus hervorgehoben, weil wir sollen ja Gott danken. Ein lieber Freund aus Nürnberg, ein echter Franke, der sagt, man soll Gott für alles danken, auch für Ober- und Mittelfranken. Der darf das sagen, weil der ist aus Nürnberg. Ja, aber durch Jesus wollen wir zu jeder Zeit Gott danken, indem wir ihn loben und zu uns und uns zu seinem Namen bekennen. Durch Jesus danken wir. Ganz wichtig. Wenn wir jetzt schon bei, genau. Vergesst nicht, Gutes zu tun. Der Luther schreibt da, wohlzutun und mitzuteilen. Also das geht dann darum, wenn ich die Möglichkeit habe, was Gutes zu tun, dann soll ich es dann doch einfach mal machen. Wenn ich jetzt diesen Gedanken habe, ich denke da an Litauen, an dieses Kindercamp, die haben Geld gebraucht, wir haben gespendet. Das war mehr als die Hälfte wohl, was als Zuzahlung nötig war. Ja, schön. Wir haben was Gutes tun können. Da müssen wir uns jetzt nicht auf die Schulter klopfen, sondern wir können uns freuen, dass wir die Möglichkeit hatten und wir haben unsere Möglichkeiten wahrgenommen. Darum geht's. Vergesst nicht, Gutes zu tun und anderen mit den anderen zu teilen. Also wohlzutun und mitzuteilen, schreibt der Luther. Und das heißt dann, so wie der Johannes eben vor der Predigt das nochmal gesagt hat, das gab die Möglichkeit und ich habe wieder ein bisschen was sagen können. Und ich habe gesehen, der Heilige Geist wirkt in ihm. Das ist genau das, was dieser Satz sagen will. Wir versuchen Gutes zu tun, wo wir können und wir teilen und teilen mit. Ja, jetzt kommt ein Satz, der wird auch gerne wieder missbraucht. Der Vers 17, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde. Das kann man missbrauchen. Ganz übel missbrauchen. Aber diesen Nebensatz, der ist ganz wichtig. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Habe jetzt nicht fett gedruckt, aber alle, die irgendwo leiten, ganz besonders der, der Gemeinde vorsteht, der weiß, dass er Gott Rechenschaft geben muss. Und dann spricht er die Gemeinde an, achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Das heißt, wenn der Andreas belastet wird mit irgendwelchen Rückmeldungen aus der Gemeinde, dann ist es für die Gemeinde nicht gut. Also es kann natürlich sein, dass Missstände angesprochen werden müssen, okay. Da ist sicherlich der Andreas immer der Erste, der ihm einfällt. Wenn der Feuerlöscher abgelaufen ist, dann wendet man sich an Dominik. Du, da sind die 2019, hätte der geprüft werden müssen. Da muss der Andreas sich nicht drum kümmern. Wenn ich jetzt dann wegen diesem Feuerlöscher zum Andreas denn hinrenne und sage, da also hier die Feuerlöscher und überhaupt, das ist ein Punkt, wo er mit belastet wird. Und wir sollen darauf achten, dass die der Gemeinde vorstehen, die es mit Freude und ohne Sorgen tun können. Denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Du hast die ganze Gemeinde gefragt und da sind wir wieder bei dem, dass wir füreinander einstehen, füreinander beten, dass wir überlegen, wenn ich was wo sage und wie ich sage. Manchmal, also meine Uroma, die hat immer gesagt, Luft anhalten, bis 10 zählen und dann reden. Luft anhalten, bis 10 zählen und reden. Ja, das sind so Sachen, die er denen mit auf den Weg gibt. Eine riesengroße Abhandlung über das, was im Alten Testament als Schatten dessen, was wirklich im Himmel ist, alles schon stattgefunden hat, mit dieser Stiftshütte, mit den Opfern und. Und das sind jetzt die praktischen Dinge, die er jetzt seiner Gemeinde nochmal mitgibt. Und jetzt endet der Brief tatsächlich wie ein Brief, nämlich mit diesem Betet für uns, das ist ab Vers 18. Da outet sich der Schreiber sozusagen als einer, der in der Leitung der Gemeinde der damaligen war. Unser Gewissen ist zwar rein, aber wir möchten ein einwandfreies Leben führen. Betet für uns. Ganz wichtig, dass wir füreinander beten. Und wir versuchen zwar unser Bestes, aber dieses einwandfreie Leben, das war sicherlich damals so, dass die angeklagt waren, dass die irgendwo sich vor Gericht verantworten mussten, was auch immer. Betet für uns, ganz wichtig. Weil dann schreibt er nämlich noch, gerade jetzt brauche ich eure Gebete besonders, damit ich bald zu euch zurückkehren kann. Und dann verabschiedet er sich, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Das würde schon gereicht haben. Jetzt schickt er noch die Grüße hinterher. Und ich finde es bemerkenswert. Ich bitte euch sehr, liebe Freunde, genau auf das zu hören, was ich in diesem kurzen Brief mitgeteilt habe. Ich wage gar nicht auszudenken, wenn der ausgeholt hätte und alles ganz ausführlich beschrieben hätte. Hätten wir vielleicht 24 Kapitel zuvor zu lesen gehabt. Das hätte für ein Jahr gereicht, Predigen. So haben wir ein halbes Jahr gehabt. Ja, ich wünsche euch allen Gottes Gnade und das wünsche ich euch auch. Und es lohnt sich immer wieder nachzulesen und zu prüfen, ob es sich denn wirklich so verhält, Das haben die Berührer gemacht, kann man in der Apostelgeschichte lesen, nachlesen, ob es sich denn wirklich so verhält. Danke, Herr Jesus, dass du alles für uns getan hast. Amen.